Tacheles Podcast.
Heute sprechen wir mit Alfred Bodenheimer. Er ist der Leiter des Zentrums für jüdische Studien an der Universität Basel. Er bringt zusammen mit der Forscherin Julia Bernstein und der Forscherin Elisabeth Schilling ein Essayband heraus, Ausnahmezustand Hochschulen im deutschsprachigen Raum seit dem 7. Oktober, Zeugnisse von Betroffenen. Dieser Band erscheint in diesen Tagen beim Wallstein Verlag. Woran messen Sie, Alfred Bodenheimer, dass es sich tatsächlich um einen qualitativen Bruch handelt und nicht um eine Verschärfung bereits bestehender Konflikte, die es schon vor dem 7. Oktober gab, nämlich dann, wenn es um Israel, Nahost und alle Konflikte gab in diesem Kontext?
Insgesamt wird der 7. Oktober und die Zeit danach als starker Bruch wahrgenommen, in dem eigentlich der Arbeitsort Universität, und das ist das Gemeinsame an allen Autorinnen und Autoren, dass ihr Arbeitsort, der Hauptarbeitsort oder ein Arbeitsort die Universität ist, dass das nicht mehr derselbe Ort ist als der, an dem sie vorher gearbeitet haben. Es gibt Teile, wo man sagen kann, es geht um eine Verschärfung. Insgesamt ist es ein massiver Bruch der Legitimität, die einem zuerkannt wird, der Selbstverständlichkeit, an diesen Hochschulen tätig zu sein. Als jüdischer Mensch oder als jemand, der oder die sich intensiv mit dem Judentum beschäftigt oder auch positive Verhältnisse oder positive Beziehungen zum Staat Israel geäußert hat.
Nun, Sie haben es gesagt, der Band basiert auf 61 sehr persönlichen Zeugnissen aus Universitäten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Auf den ersten Blick macht man natürlich Unterschiede aus, wenn man liest. Wie haben Sie diesen Unterschied qualifiziert, quantifiziert und dann auch Konklusionen daraus geschlossen in Bezug auf eine Gesamtsituation an den Universitäten in deutschsprachigen Europa?
Gut, rein quantitativ ist natürlich Deutschland am stärksten vertreten. Und es hängt ein bisschen davon ab, von welchen Kriterien man eigentlich diese Bewertung abhängig macht. Ich glaube, was hervorsticht, ist sicher, dass in den Geisteswissenschaften oder auch in Bereichen wie Kunst, Schauspiel und Sozialwissenschaften die Brüche am stärksten sind, die Auswirkungen am heftigsten sind. Dass in den Naturwissenschaften auch Entfremdungsgefühle und Befindlichkeiten sehr stark zum Tragen kommen. Ich würde vielleicht nicht unbedingt länderspezifisch vorgehen. Wir haben auch ein gewisses Missverhältnis, natürlich eben, weil wir sehr viel mehr deutsche als österreichische und Schweizer Beiträge haben. Hinzu kommt, dass, und das darf man nicht unterschätzen, etliche Leute Beiträge nicht schreiben wollten, a priori nicht schreiben wollten. Manche haben Beiträge geschrieben und sie dann zurückgezogen. Das heißt, schon von daher gesehen ist eigentlich das, was hier erscheint, nur das, was Leute geschrieben haben, die auch bereit waren, das in dieser Form zu publizieren. Es gab also schon eine massive Angst bei vielen Menschen. Andere, die sind im Band vertreten, aber eben auch mit Blick auf Befürchtungen, die dem allen unterliegen, wollten nur unter Pseudonym veröffentlicht werden. Also haben auch eine gewisse Scheu, mit Klarnamen in diesem Band zitiert zu werden. Ich glaube, an diesen Dingen sieht man am stärksten, wie aufgeladen und wie speziell und sensibel die Situation ist, um die es in diesem Buch geht.
Es ist zu lesen eben ein Satz, den ich mir notiert habe: Das Schweigen hat einen hohen Preis. Es führt zu einer inneren Emigration und einer tiefen Isolation der Betroffenen. Das Schweigen eben der allgemeinen Gesellschaft zu den Massakern des 7. Oktober, wie es im Buch konzertiert wird. Ob dieses Schweigen so allumfänglich war, das kann man ja noch diskutieren. Aber es ist natürlich ein sehr emotionales Erfahrungsbuch. Und die Frage ist natürlich, wie setzen Sie das ins Verhältnis zur Diskussion einer, sagen wir mal, legitimen Kritik an der israelischen Regierung, radikalem Antizionismus und Antisemitismus? Gibt es da irgendwie eine Ebene der Wissenschaftlichkeit, die man mit diesen Bauchgefühlen, mit diesen Erfahrungen, mit diesen Emotionen zusammenführen kann?
Wenn man das Buch liest, wird man feststellen, dass die Menschen, sofern sie überhaupt über Israel sprechen in diesem Buch, eigentlich keineswegs einfach bedingungslose Anhänger der israelischen Politik sind. Also das ist eigentlich ein Buch, das diese Leute als Jüdinnen und Juden oder auch als israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger schreiben, die schlicht und einfach an dem Ort Universität neue Erfahrungen machen. Und ich würde eigentlich von ein bisschen einem anderen Punkt ausgehen, wenn wir von der Universität als Ort sprechen, der hier im Zentrum steht. Man muss verstehen, dass die Universität als Arbeitsort sich von praktisch jedem anderen Arbeitsort massiv unterscheidet. Es ist ein Ort, an dem eigentlich nur Menschen arbeiten, die wirklich an der Universität arbeiten wollten, die diesen Traum hatten. Sonst lässt man sich auf diese komplizierte Karriere eigentlich gar nicht ein. Es ist gleichzeitig ein Ort, an dem Menschen zusammenarbeiten, die sich intensiv für Forschung und Lehre interessieren. Ein Ort, der in dem Sinn für diejenigen, die dort arbeiten, auch zu einem hohen Maß Heimat bedeutet, geistige Heimat. Ein Ort, an dem man wahrscheinlich auch heute noch so frei denken kann und so experimentell denken kann wie kaum sonst irgendwo, weil man diese Freiräume eigentlich hat oder haben sollte. Und dass in diesem Raum Kriterien wie die Zugehörigkeit, und um die geht es in der Regel, die dann verbunden wird mit irgendwelchen zugeschriebenen Loyalitäten, zu einem Kriterium dessen wird, wie man von seiner Umgebung bewertet wird oder akzeptiert wird. Das ist eigentlich das Skandal, und dass die meisten, die vorher an einer Universität in diesem deutschsprachigen Raum gearbeitet haben, nie gekannt haben. Es ging nie darum, wer man ist, wem man sich zugehörig fühlt, welcher Ethnie, welcher Religion. Und dass das zu einem Kriterium von Zugehörigkeit, von Akzeptanz, teilweise auch von Sabotage oder Boykott wird, muss man sagen, das ist die grundlegend neue Erfahrung, die die Menschen gemacht haben.
Wenn man das versucht, ins Verhältnis zu setzen mit anderen Konfliktgebieten oder anderen, in Anführungszeichen, Ethnien oder nationalen Zuschreibungen bis hin zu der Geschlechtsfrage, gibt es da eine Vergleichsebene? Würden Sie sagen, russische Studentinnen und Studenten hätten ähnliche Erfahrungen der Ausgrenzung, der Sabotage, des Boykotts, oder ist es ein Spezifikum, ein Skandalon, das wirklich einzigartig ist?
Meine russische Staatsangehörige, die schon vorher oft Jahre oder Jahrzehnte lang an Institutionen gewesen sind und die nicht in irgendeiner Weise ausgesprochene Solidarität oder Propaganda für das Putin-Regime gezeigt haben, haben zumindest weit weniger mit solchen Problemen zu rechnen gehabt. Also einfach das, dass man, was ich einen russischen Pass oder russische Eltern hat, ist meines Wissens nicht zu einem Ausschlusskriterium geworden für Menschen. Und hinzu kommt ja, dass die allermeisten der Leute, die hier zu Wort kommen, auch nicht israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind. Auch gegenüber diesen ist es, sofern sie sich sozusagen neutral verhalten und nicht politisch verhalten und einfach nur Solidarität äußern oder gerne sehen würden mit denen, die am 7. Oktober ermordet oder entführt wurden, ist eine sozusagen Unterstellung von irgendwelchen menschenfeindlichen Intentionen auch ein Skandal. Aber es ist mir nicht bewusst, dass allein einfach die Zugehörigkeit oder die von außen getane Zuschreibung zu einer Identität derart gravierende Folgen für Universitätsangehörige im deutschsprachigen Raum gehabt hat in den Jahrzehnten davor.
Nun muss man sagen, dass es auch sehr stark abhängt, von welchen Universitäten wir sprechen. Es gibt allein in der Schweiz große Unterschiede zwischen Basel, wo Sie unterrichten, und Genf in der Romandie. In Deutschland war Berlin immer einer der großen Hotspots. Worauf führen Sie das zurück? Hat das zu tun mit den auch Einflüssen eines postkolonialen Diskurses, der eben sehr gleichzeitig gekommen ist, wie die Entwicklungen im Nahen Osten eskaliert sind, oder mit Traditionen an Universitäten, die auf ganz anderen Hintergründen beruhen?
Ja, ich möchte eigentlich vor allem etwas relativieren, was Sie hier, die Unterschiede, die Sie hier machen. Natürlich ist es in der Romandie, auch in Lausanne, sehr viel heftiger zugegangen, vor allem 2024, aber wahrscheinlich auch heute noch als in vielleicht Basel oder Bern oder Zürich. Aber was man hier sieht, sind eigentlich, dass Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Universitäten auch verstreut über den ganzen deutschsprachigen Raum schreiben. Und wir im Prinzip die Erfahrungen sehen, die nicht so sehr auch in die Presse gekommen sind oder die nicht in die Medien es geschafft haben, weil sie in gewisser Weise in Anführungszeichen unspektakulär sind. Sie betreffen nicht den Fall des einen Studierenden, der in Berlin brutal zusammengeschlagen wurde, der dann einen Gerichtsfall nach sich zog oder andere spektakuläre Fälle, sondern es ist das an ganz vielen Orten und in ganz vielen Facetten erfahrene Fremdwerden und Ausgegrenztsein, das Menschen erleben. Also ein Beispiel, das mir sehr eingefahren ist, ist eine israelische Forscherin, die an einem österreichischen Wirtschaftsinstitut gearbeitet hat und eigentlich versucht hat, über die Ernährung der Menschen in Gaza zu forschen, um die Verhältnisse dort eigentlich durch ihre Forschung zu optimieren. Und deren Forschung zunächst als Policy Paper veröffentlicht wurde von der Institution. Und dann gab es Protest, sie als Israelin könne nicht anders geschrieben haben, denn als Agentin ihres Staates. Und sie hat eine grauenhafte Delegitimationskampagne erlebt. Es ist eine sehr links eingestellte Wissenschaftlerin, der es eigentlich um das Wohlergehen der Bevölkerung in Gaza gegangen ist. Und man hat ihr praktisch die Forscherkarriere, die sie dort begonnen hatte, untergraben, einfach weil sie einen israelischen Pass hat, ja. Und nachher wurden gewisse Dinge zurückgenommen, die Vorwürfe wurden zurückgenommen, aber ihr Paper wurde nie mehr veröffentlicht. Das war weg von der Webseite. Das heißt, das sind so Erlebnisse, die kommen nicht in die Zeitung. Aber das ist eines von vielen Erlebnissen. Andere, die einfach plötzlich keine Studierenden mehr haben, weil man sie als jüdisch identifiziert. Plötzlich kommen noch 3 Leute in den Kurs, statt vorher 15. Ja, das sind die Dinge, die kommen nicht in die Zeitung. Das sind Erfahrungen, die einem einfach das Gefühl geben, an dieser Universität habe ich ein Problem, als Stimme noch wahrgenommen zu werden und als Forschender noch meinen Beitrag leisten zu können oder als Lehrender. Und darum geht es eigentlich hier. Und das ist an ganz vielen Orten, in ganz vielen Kontexten geschehen. Das will dieses Buch auch zeigen.
Wenn man die Essays liest, und eben, das war jetzt ein extremes Beispiel, was aber in vielen Essays, wenn man versucht, gemeinsame Nenner zu finden, heraussticht, ist eben diese Entsolidarisierung, wie Sie es beschrieben haben, auch diesen Kniefall, den man machen muss, schon die Schere im Kopf, dann wiederum das bedrängte Sicherheitsgefühl, ist man noch sicher an der Universität, in der man so lange gelehrt hat oder studiert hat. All das ist sehr eindrücklich und muss man dann nachlesen in den einzelnen Texten. Und dennoch möchte ich es versuchen, mal in einen größeren Kontext zu stellen, auch zum Verständnis der Entwicklungen an Universitäten generell. Man stellt ja fest, dass diese Art von Ausgrenzung, Cancel Culture, die Eingrenzung von Meinungsspektrums, Vielfaltspektrum und all die Fragen, die früher für eine Universität und diesen offenen Raum selbstverständlich waren, der wird zunehmend begrenzt, auch von politischen Akteuren eingeschränkt. Das beschränkt sich aber wahrscheinlich jetzt nicht nur auf Nahost, sondern ist eine generelle Entwicklung. Oder sehen Sie das anders?
Es beschränkt sich nicht auf Nahost. Also wir sehen ja heute Riesenverwerfungen im Gender-Bereich, nicht wahr? Also wenn Leute gecancelt werden sollen, die gewisse Transgender-Fragen anders beurteilen als ein, ich würde jetzt mal sagen, selbsternannter Mainstream. Aber was hier vielleicht zum Tragen kommt, ist, es braucht gar nicht unbedingt die spezifische Äußerung. Also viele Leute wurden einfach deswegen gecancelt, weil bekannt war, dass sie jüdisch sind oder einer jüdischen Gemeinde angehören oder dort eine tragende Rolle spielen. Die mussten gar nicht erst mal was sagen. Ja? Und das finde ich eigentlich das besonders Dramatische. Dann eben, was Sie benannt haben, Entsolidarisierung. Es mag ein relativ kleinen, harten Kern von Leuten geben, die das propagieren. Aber es gibt eben ein riesiges Schweigen, das haben Sie vorher auch schon angedeutet. Es gibt ein massives Schweigen einer Mehrheit derer, die sich hier nicht klar äußern möchten oder vielleicht in einer Nebenbemerkung mal sagen, ja, aber wirklich gut finde ich das auch nicht. Ja? Also nicht gleich aktiv angreifen, aber einem dann doch in die gewissermaßen eine gewisse Ecke stellen. Das beschreiben auch einige der Aufsätze. Es ist im Rahmen einer generell sich etwas verkürzenden Meinungsvielfalt in den Universitäten, würde ich sagen, der sensibelste Bereich. Auch deswegen, das muss man einfach sehen, weil heute viele Veranstaltungen schon a priori auch von den Universitäten ein bisschen heruntergedimmt werden, um gewissermaßen keinen Sturm zu entfachen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, ein ganz persönliches. Ich hatte eine Gastprofessur jetzt im Juni in Münster und sozusagen im Zentrum dieser Gastprofessur stand also ein öffentlicher großer Vortrag. Der war auch gut besucht. Mir hat aber im Vorfeld die Presseverantwortliche gesagt, also wir wissen nicht genau, wie viele Leute kommen, weil wir haben ihn nicht ganz so stark beworben wie in früheren Jahren, weil man will ja doch auch vielleicht verhindern, dass die falschen Leute darauf aufmerksam werden. Das heißt, es geht hier um einen Vortrag, der im Prinzip einfach um ein Thema von sozusagen jüdischen Geschichtsbildern geht. Und weil das Thema und vielleicht auch, weil die Person, die spricht, mit dem Judentum identifiziert wird, wird bereits, der Vortrag wird abgehalten, alles wird sozusagen gemacht. Aber es gibt eine gewisse Hemmschwelle. Sollen wir den genau gleich bewerben, wie wir früher Vorträge beworben haben, als es noch nicht diese Situation gegeben hat? Hier sieht man schon, dass Dinge sich verengen, dass Räume sich verengen und die Situation von innen her, sozusagen von der Selbstwahrnehmung auch der Universitäten, und diese Leute waren total unterstützend, die waren so freundlich, wie man nur sein kann und haben sich extrem Mühe gegeben, dass ich einen tollen Aufenthalt habe. Aber eine gewisse Angst war zugleich eben auch da.
Nun, was heißt das denn konkret? Also Universitäten und Leitungen von Fakultäten oder der gesamten Institution gehen vielleicht mit wenig Selbstbewusstsein oder falschen oder richtigen Ängsten vor, die Verkleinerung dieser Gesprächs- und Debatten- oder Lehrräume kann ja keine Lösung sein für eine Institution. Sie selbst haben ja das Gegenteil bewiesen. Sie haben ja in Basel zusammen mit der Fakultät der Nahoststudien einen Zyklus organisiert, in dem die Themen Krieg, Nahost und so weiter verhandelt wurden. Das war eine öffentliche Veranstaltung, die erfolgreich abgehalten wurden in Zeiten, in denen andere gesagt haben, Rückzug, wir machen nichts, wir ziehen uns zurück. Also wäre das Rezept eben das von Ihnen, dass man sich die Räume zurückerobert, dass man standhaft mit etwas Courage, wenn überhaupt, in die Debatte geht und sich diese auch stellt?
Also ich glaube auch, der Band, den wir jetzt herausgegeben haben, ist ein Zeichen dafür. Der ist jetzt zwar nicht in irgendeiner Weise dialogisch aufgebaut, aber er zeigt, dass wir die Sache zur Sprache bringen möchten. Wenn man jetzt auf diese Ringvorlesung, die Sie angesprochen haben, schaut, das stimmt. Die war natürlich auch massiv bewacht. Ja, also da gab es Taschenkontrollen und so weiter, was vorher undenkbar gewesen wäre. Das muss man vielleicht dann einfach mit einberechnen. Und gut, man kann sagen, wenn die Universitäten das leisten, und ich bin unserer Universität dankbar, dass sie das geleistet hat, dann ist es an und für sich gut. Aber ich muss auch sagen, solche Dinge wie diese Ringvorlesung haben auch einen sehr hohen Preis. In dem Sinn, dass also für beide Fächer eigentlich das eine extreme Herausforderung gewesen ist. Und wir wollen ja einerseits natürlich nach außen gehen, und das tun wir, glaube ich, in Basel auch, und andere tun das auch. Aber man will sich natürlich zugleich nicht auch von diesem Thema so festnageln lassen, ja, dass man dauernd unterwegs ist, um gewissermaßen zu erklären, wie alles da ist, und dass man sich nicht versteckt. Man kann sagen, die Selbstverständlichkeit dessen, jüdische Studien zu lehren, oder die Selbstverständlichkeit dessen, und das ist für viele noch viel schlimmer, ein jüdischer Dozent zu sein oder sich mit Antisemitismus fachlich zu beschäftigen, ist massiv ins Wanken geraten und ist in sich in Frage gestellt. Wir haben also ganze, einerseits Fachbereiche, andererseits einfach auch Personen, die ihr Standing an der Universität nicht aus Gründen ihres eigenen Versagens, sondern einfach aus Gründen einer Zuschreibung verlieren. Ich habe interessanterweise von einer israelischen Gastprofessorin in einem Gespräch, wo auch mehrere Leute dabei waren, an einer Schweizer Universität, wo es um Fragen Akzeptanz und der Diffamierung auch jüdischer Dinge oder des Zionismus insgesamt als sozusagen Weltschadensbewegung geht. Dort saß eine israelische Professorin, klar der Linken zugeordnet in Israel, in keiner Weise sich identifizierend mit der Politik Israels heute, weder der inneren noch der äußeren, die aber gleichzeitig gesagt hat, sie versteht erstmals, was ihre Großeltern, die an europäischen Universitäten in den 30er oder 40er Jahren verjagt wurden, was die erlebt haben. Das muss man sich mal schon vorstellen. Ich meine, das sind schon Gefühle von jemandem, die null Probleme hat, sich sehr offen zu allen Dingen zu äußern, die ein sehr gutes Standing hat. Und die sagt das aber auch vor Verantwortlichen ihrer Universität, neben denen sie sitzt, ja, denen ziemlich der Mund offen gestanden ist bei dieser Äußerung. Hier sieht man, wie Leute, die, man kann sagen, sind ja von außen nicht bedroht. Natürlich wird niemand kommen und sie aus der Universität werfen. Aber das Gefühl, in der eigenen Existenz, in dieser beruflichen Existenz erschüttert zu sein, geht extrem tief.
Aber da sind wir ja beim Kernpunkt auch des Buches, das sich durch alle Texte irgendwie zieht, dass jüdische Exponentinnen und Exponenten mit einem Thema gleichgesetzt und konfrontiert werden, das eigentlich so mit ihnen noch nichts zu tun hat, nämlich Israel und dieser Konflikt und vor allem diese aktuelle Regierung. Und da ist jetzt die Frage, sind jene, die darauf reagieren, alles, wie sie im Vergleich von 1933 mit Deutschland vielleicht andeuten würden, Antisemiten gegen Juden eingestellt? Oder ist diese Vermischung von Israel-Konflikt mit Juden, über diese Vermischung können wir nachher nochmals sprechen, wieso gibt es die überhaupt, aber ist diese Vermischung etwas anderes wie 1933 und man nimmt da die jüdische Gemeinschaft oder jene, die sich mit den Themen auseinandersetzen, in einer Art geiselhaft?
Ich glaube, es beginnt schon dabei, dass man fragt, was bedeutet es, mit Israel identifiziert zu werden? Nun, viele sind sich einig, dass Israels Politik in vielerlei Hinsicht und auch seine Kriegsführung sehr problematisch ist. Aber es geht hier ja auch nicht mehr um eine sozusagen realistische oder sozusagen ausgewogene Einschätzung dessen, was ist in diesem Krieg eigentlich passiert, was ist passiert, um Geiseln zu befreien, wo sind auch Dinge getan worden, die man hätte sein lassen sollen, sondern es gibt keine differenzierte Beurteilung dessen, was Israel gemacht hat und dafür lässt man jetzt noch die Juden gerade stehen, was an und für sich schon nicht vertretbar wäre, sondern es geht um eine grundsätzliche Delegitimisierung Israels. Und das ist eigentlich das Problem, wo ich liebe das Wort Antisemitismus überhaupt nicht. Ich versuche es eigentlich, wenn immer möglich, zu vermeiden. Wir haben es auch ganz gezielt vermieden beim Titel dieses Buches. Wir wollen eigentlich nicht mit Antisemitismus in erster Linie uns auseinandersetzen. Aber man muss sich schon fragen, wenn eine solche Delegitimierungskampagne gegen Israel läuft, wo, wie ich sagen muss, ich nicht immer das Gefühl habe, dass wirklich in allererster Linie darauf geschaut wird, was ist jetzt im Moment gerade das Beste, wie wir den Leuten im Gazastreif helfen können, sondern was ist das klarste Moment, um zu zeigen, gegen wen wir stehen. Dann ist nicht ganz einfach, sich dem zu entziehen, dass es irgendwo etwas damit zu tun hat, dass Israel als jüdisch identifiziert wird und dass Juden dann eben diejenigen sind, denen die unhinterfragte Schuldzuweisung, die sich sozusagen instinktiv gegen Israel richtet, auch übermittelt wird. Ja, und ich bin wirklich der Letzte, der dafür einsteht, zu sagen, dass man jeden Schritt der israelischen Regierung gutheißen soll. Aber hier geht es nicht mehr darum. Und es geht auch nicht darum, wie die Lage vielleicht im Herbst 2024 ausgesehen hat, sondern es geht eigentlich das, was im Oktober, am 8., 9., 10. Oktober 2023 schon sich abgezeichnet hat, nicht wahr? Und da gab es noch keine gewissermaßen andere Aktion der israelischen Armee, als einfach zu versuchen, das eigene Territorium wieder zu befreien.
Nun, viele trennen das halt nicht so klar, wie wir vielleicht auch in unseren Diskursen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft und die Differenzierung, die wir machen, macht vielleicht eine allgemeine Gesellschaft nicht, sondern sagt, diese Überidentifikation einer jüdischen Gemeinschaft mit Israel per se hat dazu geführt, auch dass man alles in einen Topf wirft. Wir kennen das ja aus anderen Themen. Viele Muslime werden gleichgestellt mit Terrorismus und so weiter. Das ist ja ein generelles Phänomen. Also wie funktionieren Stigmatisierungen, Stereotypisierungen und ein allgemeiner Diskurs in einer Gesellschaft? Die Frage ist aber, wenn man liest und wenn man die Erfahrungen dieser und auch die Enttäuschungen der Protagonistinnen im Buch liest, was kann man ändern? Also es ist ja hier mal eine Analyse, eine sehr persönliche, die dann immer wieder die Frage offen lässt für die Leserin, was soll man jetzt tun? Was wären die Maßnahmen, was wären die Einforderungen für Universitäten, hier etwas ändern zu können?
Ich glaube, dadurch, dass sich dieses Netzwerk jüdischer Hochschullehrender, das ja auch sozusagen als herausgebende Instanz dieses Buches steht, gegründet hat, dass wir auch in der Schweiz eine kleine Gruppe zur Unterstützung jüdischer Hochschulangehöriger gegründet haben, dass es Orte gibt, wo sich einerseits diese Leute selber aussprechen können, wo sie untereinander sich beraten können und austauschen können, dass aber andererseits auch die Möglichkeit gibt, in anderer, selbstbewussterer Form auch an die Universitätsleitungen und Behörden zu gelangen, hat eine gewisse Wirkung. Ich bin ja eben in der Schweiz in dieser Organisation sehr aktiv tätig und wir arbeiten sicher anders, als es in Deutschland der Fall ist. In Deutschland geht immer sehr viel gleich über die Medien oder über Kontakte zu Ministerien und so weiter. In der Schweiz wird eher der direkte Kontakt vielleicht zu den Universitätsleitungen und anderen Betroffenen gesucht. Und ich glaube, tatsächlich in vielen Fällen fehlt bei jenen jetzt nicht, die sozusagen an der vordersten Front stehen. Dort ist es sehr schwierig durchzudringen. Aber jenen, die das zulassen, die sagen, ja, vielleicht gehört das heute einfach dazu oder wir können ja die Uni jetzt nicht für alle, wir können keine Zensur üben, dass dort eine Sensibilität dafür geweckt wird, welchen Schaden das der Institution zufügt. Und ich meine hier nicht primär sogar den Schaden in der Öffentlichkeit, sondern den inneren Schaden, die Zerstörung der inneren Freiheit von Menschen, sich in dieser Institution zu bewegen. Denn was im Prinzip oft von der Seite, die sich als, wir nennen sie im Buch propalästinensisch, sozusagen darstellt, was an sich ja absolut legitim ist, was von dieser Seite oft erklärt wird, indem sie Israel delegitimiert ist, ja, wenn sie mal einen Hörsaal nicht bekommen, man lässt sie nicht reden. Aber die Frage ist, lassen sie die anderen reden? Ich glaube, das hat unsere Ringvorlesung in Basel gezeigt. Da sind sehr, ja, sehr schwerwiegende Dinge gesagt worden eigentlich, die auch natürlich nicht jedem gepasst haben von beiden Seiten her. Aber man war bereit, sich nachher auch einer Diskussion zu stellen, einander zuzuhören und miteinander zu sprechen. Aber wo solche Räume geschlossen werden und im Prinzip eine primäre Delegitimationshaltung herrscht, da müssen diejenigen, die sozusagen diesen universitären Raum eigentlich leiten und verwalten, darauf aufmerksam gemacht werden und eigentlich auch die breitere universitäre Öffentlichkeit, dass das so nicht funktioniert. Dass es nicht darum geht, Meinungen einzugrenzen, sondern dass es darum geht, den Ort für alle offen zu halten. Und ich glaube, wenn man dies mit Nachdruck tut, wird man das Problem in sich nicht absolut lösen, aber man wird den Universitäten selber etwas Gutes tun und die Atmosphäre an den Universitäten etwas erleichtern. Es geht auch zuweilen um die Frage, gibt es Ansprechpersonen für Leute, die unter Antisemitismus leiden? Also in Deutschland gibt es ja an vielen Orten Antisemitismusbeauftragte. Da muss man mal schauen, was die Erfolgsbilanz ist. Ich glaube aber, in der Schweiz haben wir an vielen Universitäten doch das Problem, dass Leute, die mit entsprechenden Problemen konfrontiert sind, eigentlich nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Und manchmal sind einzelne Dozierende, die das auffangen. Aber es ist vielleicht nicht falsch, sich mal zu überlegen, ob es auch Anlaufstellen geben sollte, weil oft die Diversitätsstellen, das habe ich einfach auch an Universitäten festgestellt, kein Sensorium haben dafür, was es heißt, in einer Form als jüdischer Mensch angegriffen zu sein. Für die Stellen sind meistens die Juden Teil des Establishments und wie kann man als Teil des Establishments eigentlich sozusagen schlecht behandelt werden. Ja? Wenn jemand kommt mit einem, was weiß ich, Hintergrund einer geschlechtlichen oder ethnischen, klar erkennbaren Minderheitsidentität, dann wird das sehr schnell erkannt. Aber nur weil er sagt, ja, ich bin jetzt jüdisch, ich bin zwar in Basel aufgewachsen, meine Eltern auch schon und so weiter, aber ich fühle mich nicht mehr wohl, ist es sehr viel schwerer zu begreifen. Und jetzt sprechen die irgendwie, sagen die, Israel ist sozusagen der Weltfeind Nummer eins. Also, was hat das mit dir zu tun? Also was das erschüttert doch deine Stellung in der Gesellschaft nicht. Und diese Sensibilitäten auch aufzufangen und sie auch so nach außen zu tragen, dass sich nicht einfach immer nur der Betroffene exponieren muss, sondern dass er irgendeine Agency hat, die für ihn auch spricht. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel, das wir erreichen müssen und vielleicht auch können an den Universitäten.
Nun, vielleicht um das doch nochmals zu kontextuieren, aber nicht zu relativieren, weil jede dieser Erfahrungen ist, was sie ist und ist wichtig, dass man sie auch versteht und sich nicht gleich in die Situation begibt, dagegen zu argumentieren. Aber was Sie jetzt gerade genannt haben in Bezug auf Anlaufstellen, wenn wir mit Frauen jetzt sprechen würden in Bezug auf ihre Situation an Universitäten heute, aber sicher vor 20 Jahren, dann hätten wir wahrscheinlich die gleiche Fragestellung. Da gab es keine Anlaufstellung oder Meldestelle. Das Sensorium war viel kleiner. Es ist ein Prozess, den man vielleicht jetzt in Gang gesetzt hat mit Ihrem Buch. Ein Buch, das ja auf den 7. Oktober referiert, weil es vorher ja nicht so war. Vermute ich jetzt einfach mal, dass es besser war, dass insgesamt die Situation für jüdische Studierende an den Universitäten mit dem 7. Oktober sich geändert hat und zu einem Bruch geführt hat, wo man jetzt fragen kann, hat der Bruch an diesem Tag begonnen oder ist vieles verpasst worden davor? Wenn wir das mal so im Raum stehen lassen und vielleicht das, was einen bei der Lektüre immer wieder begleitet, fragt, man hätte sich ja vorstellen können, auch einen Dialog in dem Buch zu führen mit Studierenden von der, im Anführungszeichen, anderen Seite, die das ähnlich sehen, die sagen, naja, ein Palästinenserstaat wurde oder wird ständig delegitimiert, wir sehen uns nicht gleichberechtigt wahrgenommen an den Institutionen der Universitäten, unsere Themen kommen nicht durch, etc. War das mal eine Überlegung oder war es eben wichtig, dass man sozusagen diesen fast schon etwas therapeutischen Raum schafft, ohne dass man jetzt den öffnet?
Also zunächst einfach rein technisch gesprochen, es sind ja eigentlich keine Studierenden, die hier sprechen in dem Buch, sondern es sind eigentlich alles Mitarbeitende an Universitäten. Also es ist eine ganz spezifische Gruppe von Leuten, was auch nochmal ein bisschen Unterschied macht, denn die Universität ist für Studierende nicht derselbe Ort, wie es für Mitarbeitende ist, in vielerlei Hinsicht. Schon rein hierarchisch gesehen. Und das macht auch einen Unterschied der Entfremdung aus, wenn man sich in der Universität seit vielen Jahren eigentlich oft zu Hause gefühlt hat. Aber zu der eigentlichen Frage, dieses Buch ist eigentlich aus einem Prozess entstanden. Und es entstanden daraus, dass ich nach dem 7. Oktober relativ schnell eben so viel Unbehagen, das stand eigentlich aus einer WhatsApp-Gruppe heraus, nicht wahr? Also die eröffnet wurde, weil Leute sich ausgetauscht haben, gesagt haben, du, ich bin an meiner Universität plötzlich total isoliert und ich weiß nicht, was ich machen soll. Sie konnten an der eigenen Institution praktisch keinen Zugang mehr finden und sie haben sozusagen eine neue Gruppe gesucht, in der sie sich über ihre spezifischen Probleme austauschen konnten. Und so ist diese zuerst Netzwerkgruppe, dann das Netzwerk als Verein entstanden und dass man diese Befindlichkeiten mal sammelt und zusammenbringt, das war eigentlich das Ziel. Also das Ziel war nicht der Allgemeinheit irgendeine Form von, was tun Leute, die sich in der derzeitigen Situation nicht so gut fühlen, zu zeigen, sondern einer gewachsenen Form des Unbehagens einer ganz bestimmten Gruppe, die sich auch auf dieser Form der Gruppenzugehörigkeit zusammenfand. Und das sind Leute, die sich vorher nicht kannten, die aus den unterschiedlichsten religiösen, auch geografischen, fachlichen Zusammenhängen kommen, über den ganzen deutschsprachigen Raum verteilt und Leute, die mit ihrem Judentum praktisch bis zum 7. Oktober überhaupt kaum etwas zu tun hatten, bis hin zu solchen, die sozusagen das jüdische Leben immer als ganz primäre Form der Existenz betrachtet haben, etc. Leute aus allen möglichen Ländern, Herkünften, die an allen möglichen Universitäten, technischen Hochschulen und Fachhochschulen und so weiter arbeiten, die haben plötzlich gemeinsame Probleme erkannt und besprochen. Und aus dieser Echokammer gewissermaßen heraus ist dieses Buch entstanden. Also es ist nicht ein Buch, das zeigen will, wie hat für ganz unterschiedliche Leute der 7. Oktober, also Leute unterschiedlicher ideologischer oder was immer auch Zugehörigkeiten, der 7. Oktober gewirkt, sondern es ist wirklich, also therapeutisch kann man vielleicht schon auch sagen, tatsächlich, aber es ist ein Wunsch, den Blick der Öffentlichkeit darauf zu lenken, was bedeutet es eigentlich für jüdische Hochschulangehörige oder jüdische Hochschullehrende, heute an ihren Universitäten noch zu arbeiten?
Es ist sozusagen ein Angebot an die Gesellschaft für eine Diskussion, die sicher geführt wird, weil Sie betreten ja die Res Publica mit diesem Buch, also den offenen Raum, wenn es mal publiziert ist. Was erhoffen Sie sich jetzt mit dieser Publikation in Bezug auf eine Ebene der, sagen wir, politischen oder Fragen der Maßnahmen innerhalb von Universitäten? Sie haben Melde- und Anlaufstellen, das Sensorium für das Thema generell erwähnt. Würden Sie sagen, es ist ein isoliertes Thema, das mit einem Ende des Konflikts, des Krieges, der jetzigen vielleicht auch Regierung sich wieder wandelt? Oder sind wir hier mit einer totalen Erosion konfrontiert, die uns die nächsten Jahre beschäftigen wird? Und eben vor diesem Hintergrund, was würden Sie dann fordern?
Das Buch ist zunächst einmal wirklich ein Angebot. Es ist ein Angebot an die Öffentlichkeit, sich mit der Situation zu beschäftigen. Und wir werden auch unterschiedliche Veranstaltungen im ganzen deutschsprachigen Raum versuchen durchzuführen, wo wir dem Buch eine Öffentlichkeit geben wollen, mit Beiträgerinnen, Beiträgern, Herausgebenden. Wir wollen wirklich in erster Linie, glaube ich, sensibilisieren, klar machen, es gibt hier ein Problem, und ich denke, es ist letztlich die Anzahl der Beiträge, dass es wirklich über 60 Personen sind, die sich hier äußern, dass man sieht, das sind nicht zwei, drei, die immer rummeckern und dieses jetzt irgendwie nicht toll finden, sondern es geht hier um etwas, was durch ganz viele Hochschulen, bei ganz vielen Menschen in ganz verschiedenen Kontexten Unbehagen geschaffen hat. Und ich glaube, das Buch wird auch zu einem Referenzraum werden, auf den man sich beziehen kann, wenn man mit Universitäten spricht. Ich glaube, es ist vielleicht auch nicht falsch, wenn ihr ein bisschen schaut, dass das unter verschiedene Rektorate an den Universitäten verteilt wird, dass ein Bewusstsein geschaffen wird. Es gibt ja ein Unbehagen. Wo ich das gegenüber, das Buch schon gegenüber Universitätsleitungen in der Vergangenheit erwähnt habe, weil es um Gespräche ging, um zu sagen, wir sprechen hier nicht irgendwie von jemandem, dem einfach gerade irgendwas nicht passt, sondern wir sprechen von einem weit verbreiteten Problem, das wir auch jetzt in einem Buch festhalten mit 60 Beiträgen und so weiter, auch ohne dass ich das Buch noch gelesen habe, habe ich schon einen gewissen Aha-Effekt bemerkt. Da ist etwas, was man ohne dieses Buch, glaube ich, in dieser Form nicht wahrnehmen würde, weil man immer denkt, ja, im Prinzip haben es die doch gut und wenn jetzt halt mal einen blöden Spruch macht oder so. Ich glaube, Mehrheitsgesellschaften, das ist etwas, was ich seit langem feststelle, Mehrheitsgesellschaften haben im Prinzip immer das Gefühl, sie wissen schon, wie das auch bei den Minderheiten läuft. Ja, das ist nicht so toll und so, aber im Prinzip haben es die gut. Und man hört den Minderheiten meistens einfach auch nicht genug zu. Man kann sich nicht vorstellen, dass eine Minderheit zu sein tatsächlich die Wirklichkeit aus einer anderen Seite, von der anderen Seite der Medaille her zu betrachten bedeutet, als es die Mehrheitsgesellschaft tut. Das gilt für alle Mehrheitsgesellschaften. Aber nun einmal diese Stimmen zu haben, sagen, uns geht es einfach heute so, wie es hier steht. Und das ist unsere Realität von Universität. Und das nehmt ihr vielleicht nicht wahr oder ihr findet es unerheblich. Aber für uns ist die Universität von einer Heimat zu einem Ort der Entfremdung geworden. Dieses Statement allein, glaube ich, ist extrem wichtig in die Öffentlichkeit und vor allem natürlich auch in die universitäre und in die politische Öffentlichkeit hineinzugeben.
Alfred Bodenheimer, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.